Mit das Langweiligste, was ich in der Schule jemals lesen musste, war Samuel Beckett's Warten auf Godot. Wir haben eben die Kurzfassung gesehen, sehr, sehr kongenial nachempfunden von Kira, die das entwickelt hat, zusammen mit ihrer Mutter, die es eben vorgespielt haben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Stück kennt, aber es ist sowas von langweilig. Also das Ganze jetzt eben in etwa 2 Stunden. Zwei Landstreicher sind an irgendeinem kahlen Baum an einer Straße irgendwo und nirgendwo. Die haben diese zauberhaften Namen Wladimir und Estragon. Ich bin Hobbykoch, also seitdem koche ich nicht mehr mit Wladimir. Und das ganze Stück ist einfach, die warten. Irgendwann wird dieser Godot doch kommen. Irgendwann wird er doch da sein. Und weil die Zeit sehr, sehr lang wird, erfinden sie irgendwelche dämlichen kleinen Spielchen, die sie spielen, streiten sich über jeden Scheiß, versöhnen sich wieder. Und ab und zu kommt jemand vorbei, das hält das Stück dann auf und sagt, schöne Nachricht oder schönen Gruß von Godot, er kommt bald, wartet nur ein wenig. Sie versuchen manchmal irgendwie aus dem Kreislauf zu entrinnen, dann kommen so Dialoge und dieser Dialog kommt öfters. Da sagt der eine, komm, wir hauen einfach ab. Das geht nicht, sagt der andere. Wieso nicht? Ja, wir müssen warten auf Godot. Ach so. Und dann geht das wieder weiter und die Personen entwickeln sich nicht und nichts entwickelt sich in diesem Stück und ich weiß nicht mal, wie es endet. Wahrscheinlich geht es endlos weiter. Ich habe irgendwann aufgehört. Und ich bin mir nicht sicher. Ich hatte so damals die leise Ahnung, dass unser Lehrer das wegen mir ausgesucht hat, weil er wusste, dass ich Christ bin und dass wir Christen ja irgendwie auch warten. Advent heißt ja Erwartung, Zeit der Erwartung. Und dass er gesagt hat und dass er diese Message irgendwie rüberbringen wollte, was in dem Stück selber nicht steht, dass Godot Gott sein soll. Aber wir kamen im Unterricht immer wieder drauf. Ist Godot vielleicht dieser Gott, auf den wir warten? Und weil die Zeit ein bisschen lang wird, streiten wir uns über Abendmahl und versöhnen uns wieder und erfinden irgendwelche sinnlosen Rituale und so weiter und so fort. Warten auf Godot. Ich persönlich hasse es zu warten. Ich hasse es. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer diese freundliche Stimme. Bitte um einen kleinen Augenblick Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Also viel kann ich gar nicht essen, wie ich da brechen möchte. Und ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als wir unseren Sohn mal auf Weihnachten, seine Vorfreude ist doch die schönste Freude, hat er uns zornig entgegengerufen, nein, Vorfreude ist die schlimmste Freude. Seitdem ein geflügeltes Wort bei uns in der Familie, Vorfreude ist die schlimmste Freude. Das ist klar, also Boas, du hast ja vorhin auch so angefangen gesagt, na, das war nicht euer Lieblingsgefühl. Denken wir mal so Begriffe, Warteschlange, Warteschleife, Wartezimmer, das ist alles nicht sonderlich begeisterungserweckend, oder? Und jetzt haben wir Advent, Zeit der Erwartung. Das ist etwa so sexy wie Warteschlange, Warteschleife, Wartezimmer. Und das macht es schon ein bisschen schwierig, diese Zeit zu feiern. So. Also erfinden wir kleine sinnlose Rituale und versöhnen uns danach wieder, streiten uns oder was auch immer. Eure Gemeindeleitung hat gesagt, wir machen dieser Zeit eine Zeitreise. Das finde ich mal klasse, Zeitreise. Das kann die Zeit ein bisschen vertreiben. Zeitreise. Ich liebe Zeitreisen. Also ich selber noch keine gemacht, aber ich lese gerne Bücher darüber, habe Filme darüber gesehen. Egal ob in die Zukunft, in die Vergangenheit, Zeitreisen finde ich geil. Und das ist und vor allen Dingen, ich habe so viel Zeitreisen gelesen und alle sind anders. Das heißt, man erfährt bei diesen Zeitreisen immer mehr über den Autor als über das, was dann wirklich kommen wird. Aber trotzdem, ich finde das eine sehr spannende Sache. Und das machen wir jetzt auch, so eine Zeitreise. Und das ist eigentlich völlig normal, ne? Alle Jahre wieder machen wir diese Zeitreise. Es begab sich aber zu der Zeit. Das ist die Zeitreise, die jeweils am 24. stattfindet. Jährlich grüßt das Murmeltier, kann man noch dazu sagen. Bloß wir machen die Zeitreise, das ist so gesagt worden, auf das Jahr 750 vor Christus. Genau gesagt ein paar Jahre später, aber in etwa können wir uns daran orientieren. Der Zoom geht jetzt auf eine Person, Micha mit Namen, aus einem Dorf namens Moreshet, im heutigen Gazastreifen liegt das. Der war Prophet. Prophet, das Reich Israel war geteilt, es gab ein Nordreich Israels, es gab ein Südreich Juda, er wohnte dort in Juda. Er war Prophet, zur gleichen Zeit gab es einen anderen Propheten, der spielt gleich auch noch eine Rolle in dieser Zeitreise, der hieß Jesaja. Micha und Jesaja waren, ich will nicht sagen Kumpels, weil sie waren völlig unterschiedlich. Jesaja war so ein Oberschichtskind, kam aus Jerusalem, war hochgebildet, während Micha war eigentlich eher ein ungebildeter Mensch aus dem Dorf. Also irgendwie. Und beides waren Propheten zur gleichen Zeit. Es war eine sehr bewegte Zeit damals. weil die Assyrer kamen von Nordosten und mit einer brutalen Gewalt, wie es das vermutlich in der Weltgeschichte kaum mehr gegeben hat. Und mordeten und plünderten und brandschatzten und vergewaltigten und nahmen ein Land nach dem anderen ein. Und die Taktik war, die Leute sollen so einen Schiss schon davor haben, wenn sie nur den Namen Assyrien hören, dass sie schon von sich aus alle Gegenwert aufgeben. Und die kamen immer näher und dann haben sie das Nordreich Israel eingenommen. Und dann standen sie sozusagen vor den Toren Jerusalems in Juda. Und alle hatten Schiss, was da jetzt passieren wird. Und jetzt treten auf Jesaja und Micha. Und Jesaja sagt, ihr lieben Leute, es wird passieren, dass Gott ein Wunder schaffen wird. Und es wird in dieser Zeit, wo alle Länder eingenommen werden, ein Land verschont werden. Und das ist das Land Juda. Und Jerusalem wird zwar bedroht werden, aber die Assyrer werden uns nicht einnehmen und der Tempel wird stehen bleiben, weil der Tempel ist der Tempel Gottes und der gilt ewig und der Bund Gottes gilt ewig. Und die Leute sagten, wow, wie geil ist das denn? Dann kam Micha und sagt, ja, und die Assyrer werden jetzt hierher kommen. Der wusste irgendwie nichts von der anderen, da war irgendwie noch Internet noch nicht so gut, die Verbindung. Und sagte, und die werden auch uns überrollen und werden Jerusalem einnehmen und den Tempel platt machen. Was nun? Ja, ein kräftiges sowohl als auch. Jahrzehnte, Jahrhunderte gibt es keine Propheten, plötzlich sind gleich zwei da. Und der eine sagt, Gott schafft ein Wunder und es wird nichts passieren. Und der andere sagt, doch der Tempel wird platt gemacht. Spannend war die Begründung von Micha, der sagte nämlich, ihr müsst mal schauen, was hier los ist. Ihr müsst mal schauen, die Könige sind korrupt, die Oberschicht hat ein super Leben, während die meisten Leute sind bitter arm. Also es gibt so ein paar Superreiche, 1-2%, und 80% sind wirklich unterhalb der Existenzgrenze, also wirklich eine furchtbare Armut. Und die Priester, die machen gemeinsame Sache mit denen, die reich sind und die korrupt sind. Sag ich, hier stimmt nichts mehr in diesem Land. Versteht ihr, Gott muss Tabula Rasa machen. Er muss und er benutzt die Assyrer, dieses gottlose Volk, um alles nochmal platt zu machen, um noch einmal ganz neu anzufangen.
Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Und zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen, und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden, und er wird der Friede sein.
Haben wir schon tausendmal gehört, ne? Du Bethlehem. Wenn wir das hören, du Bethlehem, geht bei uns alles auf eine Zeitreise auf Jesus Christus hin. Wenn wir von Bethlehem und dem Hirten und dem König und dem Reich hören, denken wir alle an Jesus. Das war zur Zeit Michas anders. Wir können definitiv davon ausgehen, dass Micha nicht an Jesus dachte, als er das so gesagt hat. Er hat zurückgedacht an David. David kam auch aus dieser Stadt Bethlehem. Völlig unbedeutende Stadt außerhalb von Jerusalem, ein paar Kilometer, 6 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Und die Leute hörten natürlich lieber den Jesaja, der gesagt hat, hier, es geht alles gut aus, als den Micha. Aber weil man nicht wusste, wer von den beiden Recht behalten würde, sagte man, ja, aber es ist, wenn Gott schon alles platt macht, dann ist halt doch eine Hoffnung mit verbunden. Dann wird halt doch irgendwas passieren, dann wird Gott doch nochmal Heil schaffen, dann wird er nochmal ganz neu anfangen. Dieses Codewort Bethlehem, wo wir sofort Pavlov reflexmäßig an Jesus denken, das war für die Leute damals, die dachten sofort an David. Und Gott wird nochmal genauso beginnen wie damals bei David, wo er einen völlig unbedeutenden kleinen Hirtenjungen nimmt und ihn zum König macht und ein Reich des Friedens schafft. Und dann sagen die, okay, wenn der Tempel schon platt gemacht wird und so, ist trotzdem irgendwo noch eine Hoffnung mit verbunden. Und dann warteten sie auf Assur, was passieren würde. Und es kam, wie es kommen musste. Jesaja behielt recht. Der Tempel blieb stehen. Und Micha musste irgendwie erstmal klein Bein geben. Ich vermute mal, dass die Leute gnädig mit ihm umgegangen sind, weil immerhin ist alles gut ausgegangen. Aber so einen kleinen Shitstorm wird er auch erlebt haben, der gute Micha. Und trotzdem hat man seine Worte bewahrt. Und das ist sehr, sehr typisch für das Alte Testament. Du hast zwei Propheten, die sich widersprechen. Das gibt es übrigens öfters. Und einer behält irgendwie recht. Und dieses Volk Israel bewahrt trotzdem beide Traditionen auf. Das Alte Testament ist stark darin, Widersprüche zu bewahren. Und zu bewahren, dass sich einfach Botschaften irgendwie ergänzen oder sagen, vielleicht hat der andere auch noch eine Wahrheit. Während wir immer versuchen, alle Widersprüche möglichst aufzulösen und rauszuwerfen. Und damit nehmen wir der Schrift auch einen gewissen Reichtum. Das heißt, Micha hatte Schüler und die Schüler haben seine Worte bewahrt. Die hatten wieder Schüler und die haben das irgendwann mal aufgeschrieben. Und 150 Jahre später wurde der Tempel tatsächlich platt gemacht. Nicht durch die Assyrer, sondern durch die Babylonier. 150 Jahre später kam eine andere Großmacht und hat Jerusalem platt gemacht, hat den Tempel geplündert, hat ihn geschleift und plötzlich waren diese Worte des Micha wieder voll präsent. 150 Jahre später. Man kann also sagen, die Prophetie des Jesaja hatte einen Kurzzeitzünder und die des Propheten Micha hatte sowas wie einen Langzeitzünder. Das ist übrigens ganz oft bei Prophetien so, dass sie einen Kurzzeitzünder haben und dass es dann später nochmal irgendwie eine ganz neue Bedeutung entwickelt. Und Leute haben sich damals in diesem Zerbruch tragen lassen von diesen Worten des Micha und gesagt, okay, scheinbar ist es jetzt etwas verspätet eingetroffen und jetzt kommt diese große Hoffnung dieses neuen Reichs, dieses neuen Davids, dieses neuen Bethlehems. Und da muss man sagen, das ist eine Prophetie, die nun einen ganz langen Zünder hat. Noch sehr viel länger, weil was ist denn jetzt gekommen? Wir würden sagen Jesus, also ich würde es als Christ sofort sagen, ja, Jesus ist der, auf den diese Prophetie zielt und auf der anderen Seite hat er das denn gemacht, dass die Korrupten nicht mehr korrupt sind? Hat Jesus das denn geschaffen, dass die Armen nicht mehr durch die Reichen ausgebeutet werden? Hat Jesus das gemacht, den Frieden geschaffen, der versprochen wurde? Ich würde sagen, er hat es aufblitzen lassen, er hat Zeichen davon gesetzt, er hat zugesehen, dass Dinge davon umgesetzt werden, aber erfüllt ist das doch noch nicht. Und von daher ist es dieses Paradoxon, Jesus ist gekommen als Erfüllung der Verheißung, auch eines Micha, und doch feiern wir immer noch Advent, wir warten immer noch. Wir haben nicht aufgehört zu warten, wir warten immer noch. Und damit bin ich jetzt wieder bei diesem Thema Warten. Wo ich am Anfang sehr viel Negatives zu gesagt habe, hat Warten vielleicht nicht doch irgendwas Positives? Und das wäre so mein erster Punkt zum Thema Warten. Ich finde, dass Warten nicht nur Negatives hat. Warten lässt uns wachsen und lässt uns reifen. Es ist so, dass es im Leben gibt's immer so zwei Phasen. Es gibt Phasen, wo alles um uns herum sich bewegt und verändert und wir sind irgendwie nur so Passagier, wie in der Achterbahn. Und irgendwas passiert da draußen und boah. Und dann gibt es Phasen, da ist alles drum uns still und das ist die Zeit, wo wir uns entwickeln müssen. Und das Leben wechselt beides ab. Entweder da draußen ist ziemlich viel los, das sind spannende Zeiten, nicht immer schöne Zeiten und wir selber kommen gar nicht mit und unsere Seele kommt nicht mit. Und dann gibt es diese Phasen des Wartens, wo es genau umgekehrt ist. Draußen passiert nichts. Da muss doch mal was passieren. Und ich glaube, dass das die Zeiten sind, wo es darum geht zu wachsen. Wo es darum geht, dass in uns etwas passiert. If nothing happens, happen yourself. Ja, also wenn draußen nichts passiert, muss in dir etwas passieren. Römische Dichter Ovid sagt, das Warten macht uns stärker. Das Warten macht uns stärker, weil die kleine Traube wächst zur Reife. Und das, was vorher nur ein Keim war, wird plötzlich zu einer kräftigen Saat. Und das passiert nur durch Reifen. Und das ist leider im Leben so, dass die Dinge, die uns wirklich innerlich voranbringen, oft sich nicht gut anfühlen. Ja, meistens bringen uns Niederlagen mehr voran als Siege. Anstrengung ist nicht schön, wünscht man keinem Menschen, fühlt sich nicht gut an. Disziplin oder eben auch Warten. Also es sind oft diese Dinge, die sich nicht gut anfühlen, aber in denen in uns unglaublich viel passieren könnte und auch passieren sollte und passieren müsste. Also von daher würde ich sagen, sehen wir mal das Warten nicht so negativ. Ich rede übrigens hier nicht von Sorge, also sorgenvolles Warten ist nochmal eine andere Nummer, da müsste man über Sorge predigen, heute predige ich erstmal nur über das Warten. Also von daher, Warten, nein, das kann eine Zeit des Wachstums bedeuten. Also ich habe mal so den Spruch gehört, ein Champignon braucht 6 Tage, um zu wachsen und eine Eiche braucht 60 Jahre. Jetzt, wo ich 61 geworden bin, weiß ich, was dieses Sprichwort bedeutet. Es gibt so schnelle Erfolge, die einem aber nicht wirklich viel beibringen. Und es gibt Dinge, die wirklich enorm viel Zeit brauchen. Also Warten ist nicht nur negativ. Das Zweite ist, wie könnte man so Zeiten des Wartens füllen? Ich glaube, dass das Zeiten sind, wo wir wirklich an uns arbeiten können. Da können wir was Gutes für unseren Körper tun, da können wir was Gutes für unsere Seele tun, für unsere Beziehungen, für unseren Geist. Also wenn du Zeiten des Wartens hast, du kannst nicht immer alles gleichzeitig machen, aber hast du ein großes Potpourri und überlegen, kann ich was Gutes für meinen Körper tun in dieser Zeit? Sport machen oder was auch immer, ein Schaumbad nehmen, Sektfrühstück, irgendwie sowas. Kann ich was Gutes für meinen Geist tun? Hörbücher hören oder ich weiß nicht, also kann ich in dieser Zeit was für meinen Geist tun? Kann ich was für meine Seele tun? Kann ich mir selbst etwas Gutes tun in dieser Zeit? Kann ich was für unsere Beziehungen, meine Beziehungen tun, in denen ich bin? Partnerschaft, Kinder, Freundschaften, in der Gemeinde, was auch immer. Kann ich was für meine Gottesdienstbeziehung tun? Meine Gottesbeziehung tun? Jemand hat mal gesagt, jede Wartezeit ist eine Einladung zu einer kleinen Meditation. Kann man ja auch mal so füllen. Jede Wartezeit ist eine Einladung zu einer kleinen Meditation. Hey, warten ist scheiße, ich weiß, aber wann hast du so viel Zeit zum Gebet, wie wenn du wartest? Warum nutzt du das? Du musst ja nicht die ganze Wartezeit nutzen. Ja, aber jetzt habe ich mal Zeit. Normalerweise, wenn es um geistliche Dinge geht, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Kennt ihr? Wenn du wartest, hast du viel zu viel Zeit. Nutze sie. Ich glaube, dass unser ganzes Verhältnis zu Gott, mein dritter Punkt zum Warten, sehr, sehr stark über das Warten gekennzeichnet ist. Wir warten doch immer, wir sind doch immer in einem Verhältnis zu Gott des noch nicht Habens, noch nicht Begreifens, noch nicht in der Hand Habens, noch nicht Verstehens. Es ist doch das große Vorzeichen unserer kompletten Gottesbeziehung ist dieses noch nicht, ich habe es noch nicht ganz, natürlich ist da auch schon was. Und trotzdem, es ist uns doch niemand so unsympathisch, auch in religiöser Hinsicht, wie die Leute, die meinen, sie hätten alles schon und die so tun, als hätten sie Gott schon in der Tasche. Das ist doch bei allem, was wir an Gott berühren, erfassen, erfahren können, Gott sei Dank können wir das schon. Aber es ist immer dieses große Vorzeichen, noch nicht, wir haben es noch nicht, wir haben es noch nicht ganz. Also insofern ist das ein großer Teil unserer Gottesbeziehung. Bei allem, wie gesagt, was da ist und worum wir uns freuen können oder so, da ist noch Advent, da steht noch was aus. Da müssen wir uns noch nach ausstrecken, beziehungsweise da müssen wir einfach warten. Und wohl dem, der weiß, dass das ganz normal ist. Wer immer meint, er könnte dieses Warten überhüpfen, wer immer meint, ich habe die volle Gotteserkenntnis, ich habe die volle Gotteserfahrung, ich habe Gott voll verstanden und ich kann Gott hier voll präsentieren und ich kann Wunder tun oder was auch immer, der hat nicht Gott, der hat einen Götzen. Der hat Gott irgendwo in so einer Schachtel. Der Theologe, der meint, er hat jetzt alles verstanden und den letzten Baustein in sein Lehrsystem aufgebaut hat und muss leider feststellen, er ist drin und Gott ist außerhalb dieses Baus. Oder der Charismatiker, und ich habe nichts gegen Theologen und nichts gegen Charismatiker, der meint, ich habe die volle Gotteserfahrung oder so. Also wer immer dieses Warten ausblendet, dieses Vorzeichen weglässt, glaube ich, macht einen Götzen und hat nicht mit dem Gott der Bibel zu tun. Also Warten ist ziemlich normal für unser Verhältnis zu Gott im Alten Testament und im Neuen Testament. Wir harren, wir warten, wir haben es noch nicht. Und trotzdem auch was Positives und trotzdem im Warten haben wir trotzdem etwas davon. Jetzt mache ich das doch nochmal stark, die Vorfreude auf einen schönen Urlaub. Wenn man weiß, der kommt, dann kann das schon in den heutigen Tag hineinwirken. Eine echte Vorfreude, wenn ich weiß, da kommt was ganz Tolles. Die Freude dann wird nochmal viel größer sein, das ist mir völlig klar. Und trotzdem, ich glaube, ein Mensch, der wirklich begründet wartet, nicht auf Godot wartet, ein Mensch, der Begründung für sein Warten hat, der kriegt schon ein Stück Kraft von dem her, was er erwartet. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des christlichen Wartens. Wir wissen, auf wen wir warten. auch wenn das große Vorzeichen das noch nicht davor ist. Und wenn wir uns mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen und Erfahrungen mit der Bibel machen, dann hat diese Erwartung auch einen Grund. Also wenn man nur Bibel liest, dann okay, Papier ist geduldig, Bibel kann viel sagen. Aber wenn du Umgang mit der Bibel hast und experimentierst und Tragfähigkeit überprüfst, dann kannst du schon Erfahrungen damit machen und merkst, das, was ich erwartet, hat einen Grund, ist begründet. Und dann strahlt das jetzt schon ins Leben hinein. Dann hat das jetzt schon Bestand. Dann kann das jetzt schon dein Leben positiv prägen. Eine Vorfreude, die dein Leben wirklich total anders macht, weil du weißt, da kommt was richtig Geiles. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, einfach mal so zwei spirituelle Übungen. Warten, aus dem Althochdeutschen kommt dieses Wort warten, heißt eigentlich Ausschau halten. Und wenn du das nur mal reframest innerlich, also in den neuen Rahmen gibst und nicht mehr warten sagst, sondern eine Zeit der Ausschau. Wir reden ja auch von Sternwarte. Da wartet auch niemand, dass da ein Stern oder so. Nein, man hält Ausschau. Oder Bockenheimer Warte in Frankfurt oder die anderen warten in Frankfurt. Also es ist ein Ausschaupunkt. Das heißt, wenn du in eine Zeit des Wartens kommst, zu fragen, wonach muss ich jetzt Ausschau halten? Was möchte mir der liebe Gott jetzt zeigen? Das würde vielleicht deiner Zeit des Wartens einen spannenden Aspekt geben. Und noch das andere sprachliche, warten. Mein Auto muss nächste Woche zum TÜV, ich bringe es vorher in die Kfz-Werkstatt und lasse es warten. Und zwar nicht auf mich, nein, ich lasse es von dem Kfz-Meister warten. Und das ist für so ein Auto wahrscheinlich eine ziemlich sinnlose Zeit, weil es ist ja dazu da, dass es fährt. Und was er als erstes macht, er schraubt die Räder ab und schaut nach Rost und nach Defekten und was da auch immer ist. Zeit des Wartens, das sind so Zeiten, wo uns der liebe Gott oder wer auch immer alle vier Räder abschraubt und wir wollen eigentlich fahren und Gas geben. Aber wenn du das verstehst, man macht das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern diese Zeit des Wartens ist, Gott wartet mich jetzt gerade. Und er schraubt gerade mal die Räder ab, nimmt mich eine Zeit lang vom Plan. Ich warte und es ist eine elende Zeit, weil ich möchte eigentlich voranfahren. Aber wenn ich mein Warten in Zukunft vielleicht so innerlich verlinke und sage, okay, das ist eine Zeit, wo jetzt die Räder abgeschraubt werden, damit es danach umso besser vorangeht. Also ich halte Ausschau und Gott wartet mich. Leo Tolstoi sagt, am Ende wird alles gut für den, der warten kann. Ich weiß nicht, ob das überall stimmt, weil bei Godot, bei Samuel Beckett stimmt es definitiv nicht. Aber ich glaube, wer auf den Gott der Bibel wartet, für den wird am Ende wirklich alles gut. Amen.